Moin und willkommen zu Singles from the Future, powered by Waterkant. KI-Projekte scheitern nicht an der Technologie, sondern zu 70% an schlechter Führung. Samina Ahmad, KI- und Data-Expert, zeigt, wie KI unser Leadership verändert. Was bedeutet es, mit Herz und Algorithmus zu führen? Und warum ersetzt uns KI nicht, sondern erweitert uns? Welche Tools und Strategien braucht Führung heute wirklich? Erfahrt's im folgenden Talk, der aufgenommen wurde auf dem Waterkant Festival 2025. Wenn du mehr solcher Inhalte willst, dann folg uns doch auf Social Media und komm am besten zum Waterkant Festival 2026. Und jetzt viel Spaß!
Okay, herzlich willkommen zum Vortrag Leading with Heart and Algorithm. Und zwar fangen meine Vorträge immer mit einer kleinen Abfrage an. Und ich möchte, dass ihr erstmal jetzt alle eure Hand hebt. So, genau, alle die Hände heben. Und zwar könnt ihr die Hand jetzt oben lassen, wenn ihr heute schon ein AI-Tool benutzt habt. Also wenn ihr schon ChatGPT benutzt habt oder ein anderes AI-Tool, dann könnt ihr die mal oben lassen. Okay, ja? Okay. Dann zweite Frage. Ihr könnt die Hand auch weiterhin oben lassen, wenn diese AI auch eine Art Entscheidung getroffen hat. Also ihr habt gefragt, so soll ich Option A oder B? Was sind die Argumente? Jetzt gehen die Hände schon ein bisschen runter. Genau, Entscheidungen. So, okay, wir haben noch weniger. So, dann die letzte Frage. Ihr könnt eure Hand jetzt oben halten und jetzt könnt ihr mal auf den Bildschirm gucken. Stellt euch vor, das GPS-System sagt, ihr sollt da reinfahren und ihr seht total die Baustelle. Wer würde dann noch weiter da reinfahren, obwohl das GPS-System das nicht sieht? Genau, keiner, ne? Also keiner würde da blind reinfahren, obwohl das System das sagt. Das heißt, wir hinterfragen das GPS, wenn wir etwas sehen, aber wenn wir AI fragen, dann vertrauen wir derzeit diesen Entscheidungen und den Informationen blind. Das ist auch so das Paradoxe, in der wir gerade stecken, in welcher Zeit wir gerade stecken. In diesem Paradoxon, dass wir Blackboxen akzeptieren und auch akzeptieren, dass sie Entscheidungen für uns treffen. Aber wenn wir etwas Offensichtliches sehen, wie bei dieser Baustelle, dann stoppen wir. Herzlich willkommen zum Vortrag AI Augmented Leadership, Leading with Heart and Algorithm. Ich bin Samina, ich bin Produktmanagerin für Machine Learning Systeme. Ich habe Personalisierungsalgorithmen bei Otto mit aufgebaut, aber auch Modelle für das autonome Fahren oder Modelle für Windkraftanlagen. Und seit 2022 habe ich meine eigene Firma gegründet, Shades & Contrasts. Wir beraten zu KI-Themen. KI und ich bin Expertin, aber auch gleichzeitig so ein bisschen ihr blinder Fleck, denn für KI sind nur 22% der KI-Fachkräfte überhaupt Frauen. Und das ist so ein Fakt. Man sieht es dann auch als Konsequenz in den Modellen. Viele der Modelle benachteiligen eigentlich so Menschen wie mich, Frauen als auch Persons of Color. Beispiel KI-Systeme, die beispielsweise nur männliche Vornamen bevorzugen bei Jobbewerbungen und bei Scans von Lebensläufen. Und das hat auch, es gibt noch andere Systeme, die eine Benachteiligung in sich haben, wie beispielsweise bei der Gesichtserkennung gibt es eine erhöhte Fehlerrate bei Menschen wie mir aufgrund meiner Hautfarbe oder auch bei medizinischen Diagnosen kommt es oft zu Fehlern. Da habe ich gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf und gesagt, so, wir brauchen nicht nur Hype in der Technologie, wir brauchen auch Leute, die irgendwie ethisch verantwortlich vorangehen und habe deshalb 2022 meine Firma Shades & Contrasts gegründet. Shades & Contrasts ist so eine Hommage an Shades, die vielen Facetten, die wir in der Gesellschaft haben, und wir brauchen Kontrast, um wirklich den Punkt zu sehen. Genau, wen beraten wir heute? Ethisch verantwortliche KI, viele lachen immer so darüber, aber tatsächlich hat es eine große Wirkung bei Konzernen, die eine große Verantwortung haben, aber auch bei NGOs oder Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz, weil sie sensible Daten haben. Genau. So viel zu mir. Zurück zu Leading with Heart and Algorithm. Mein Mann hat irgendwie gesagt, so, boah, ganz schön pathetisch, dieser Titel. Ihr werdet gleich sehen, woher das Konzept kommt, Heart and Algorithm. Vorher wollte ich euch aber vorstellen, was sind so die drei Hauptführungsfallen im Thema KI, die derzeit die meisten Organisationen, auf die die Organisationen reinfallen. Die erste Führungsfalle ist, man setzt gleich, dass KI-Erfolg einfach bedeutet, Tools und Technologie draufzuschmeißen. Ja, wir haben jetzt ChatGPT in unserer Organisation, dann sind wir ja wohl eine KI-Company. Okay, gucken wir uns mal die Studien und Statistiken dazu an. KI-Projekte sind dann erfolgreich, wenn sie zu 70% von einer guten Führungskraft und den Menschen dazu getragen werden. Nur 30% der Erfolgskriterium hängt von der Technologie ab. Das heißt, die Menschen müssen das mittragen. Führungsfalle Nummer 1 bei KI. Falle Nummer 2 ist, die aktuellen Studien sagen, 60% der deutschen Firmen nutzen schon KI. Ja, das ist eine ganz schön gute Zahl dafür, dass wir ChatGPT erst seit circa 2 bis 3 Jahren haben. Also gucken wir uns mal an. Sehr beeindruckend, 60%. Hohe Adoptionsrate und auch hohe Adoptionsgeschwindigkeit. Aber, kurzer Reality-Check dazu, nur weil man DeepL oder ChatGPT für eine E-Mail-Formulierung benutzt, heißt es nicht, dass man sonderlich eine KI-Firma darstellt und dass auch nicht die ganzen KI-Cases abbildet, was KI an Potenzial hat. Das heißt, ChatGPT für Texte zu benutzen, okay, schöner Einstieg, aber keine wirkliche Transformation. Ich glaube, ihr könnt euch hier vorne so, könnt ihr mal in die Boxen gucken. Ja. Nee? Okay. Dann komme ich ein bisschen zu euch. Dann die letzte Falle beim Thema KI. Wer hat das schon mal gehört? Wir brauchen keine Menschen mehr. Wer hat das schon mal? Ja. Genau. Wir brauchen keine Menschen mehr. Wir haben ja jetzt KI. Das ersetzt uns alle. Case Klarna. Wer hat davon schon gehört? Von Klarna? Ja, Klarna hat versucht, den kompletten Customer Service mit AI zu automatisieren und hat 2/3, glaube ich, der Belegschaft entlassen. Was ist passiert? Klarna ist nach ein paar Monaten zurückgerudert und hat gesagt, nee, das funktioniert irgendwie nicht, wir brauchen wieder Menschen und hat dann wieder diese Jobs im Customer Service ausgeschrieben und die Leute wieder zurückgeholt. Das heißt, der Reality-Check hier ist, die Zukunft ist nicht irgendwie AI-only oder human-only, es ist AI Augmentation. Das bedeutet, wir ergänzen uns mit AI. Unsere Jobprofile werden mit AI verlängert. Das heißt, wir benutzen AI als zusätzliche Hilfskraft. Und genau das sagt auch das World Economic Forum. Hier seht ihr eine Statistik, die zeigt verschiedene Jobprofile und wie stark diese Jobprofile von AI betroffen sind. Also manche sind mehr betroffen von AI, andere weniger. Aber das World Economic Forum geht davon aus, dass die verschiedenen Profile mit AI in ihren Teilaufgaben ersetzt werden. Dieser Report vom World Economic Forum ist von Januar und kann man sich kostenlos runterladen. Genau, darum soll es heute gehen. Das, was das World Economic Forum gesagt hat, Augmentation, was bedeutet das überhaupt? Das heißt, ich benutze nicht irgendwie AI in einem Case vollkommen, volle Automatisierung. Ich denke auch nicht, dass ich alles kann, sondern ich versuche das zu kombinieren, die perfekte Symbiose zu schaffen. Und im Führungsstil gibt es dazu ein Konzept, das nennt sich AI Augmented Leadership. Das ist vom Harvard Business Review und hat eigentlich eine konkrete Botschaft. Mensch und AI zusammen erzeugt bessere Ergebnisse. Das heißt, immer die Symbiose erzeugt immer bessere Ergebnisse als Mensch oder KI alleine. Es wäre keine richtige wissenschaftliches Konzept, wenn es nicht auch eine Studie dazu gäbe. Hier seht ihr die Ergebnisse der Studie vom Harvard Business Review mit 2500 Führungskräften und ihren Teams, die befragt worden sind. Wir hatten das Konzept AI Augmented Leadership jetzt funktioniert. Und die Ergebnisse seht ihr hier. Die Führungskräfte, es wurde ausgesagt, dass sie zu 88% mehr Kontext geben können, dass sie zu 87% sehr viel relevantere Informationen Emotionen geteilt haben und dass sie trotzdem zu 82% sehr empathisch geführt haben, also einen super guten empathischen Führungsstil mit ins Team gebracht haben. Gehen wir mal tiefer rein. AI Augmented Leadership hat eigentlich drei Facetten. Die erste Facette ist, ich kann mit AI und meiner menschlichen Intuition Informationen besser auswerten. Das ist die Facette Awareness. Ich sehe besser, ich nehme Informationen besser wahr. Was bedeutet das konkret? Ich habe eine menschliche Intuition und Bauchgefühl und die AI hat die vielen quantitativen Daten dazu. Das heißt, meine menschliche Intuition plus die Daten, die die AI auswertet, führt dazu, dass wir eine Synergie schaffen, nämlich dass wir den Kontext und die Situation sehr viel besser einschätzen können. Gibt es dazu schon Leute, die so etwas machen? Es gibt tatsächlich schon Role Models und Vorbilder dazu. Das hier ist Mira Murati, die ist ehemalige CTO von OpenAI und die gilt als Role Model für diese Facette besser Kontext wahrnehmen. Sie ist dafür bekannt, dass sie große AI-Analysen gefahren hat und diese menschlichen Feedback-Loops bei DALL-E als auch bei ChatGPT mit eingebaut hat. Das heißt, ihr sagt man hinterher, diese Symbiose geschaffen zu haben von Qualitätszyklen, aber auch schneller Entwicklungsgeschwindigkeit. Wie würde sie jetzt AI benutzen? Was bedeutet das eigentlich konkret? Konkret würde sie AI so benutzen. Sie würde sagen, guck mal, ich habe hier ein neues Modell erzeugt. Das erzeugt irgendwie Fehlerreports. Ich hänge dir den Fehlerreport an bei. Hilf mir irgendwie, neue Lösungen zu finden, um neue Lösungsansätze zu finden. Das heißt, sie gibt Kontext rein in die AI und sie versucht, neue Lösungsansätze für ihren Problemfall zu finden. Das ist Awareness, also besser Dinge zu verstehen und Situationen einzuschätzen. Die zweite Facette bezieht sich auf Kommunikation, Dinge besser zu kommunizieren, bessere Visionen abzuleiten. Bei Harvard Business Review heißt es Compassion. Compassion heißt, ich kann besser skalieren in Personalisierung. Das heißt, ich kann meine Kommunikationskonzepte auf Zielgruppen besser und schneller anpassen. Und der menschliche Faktor ist auf der Gegenseite, dass ich auch empathischer kommunizieren kann. Das heißt, die AI hilft mir, die gleiche Botschaft für verschiedene Zielgruppen immer wieder anzupassen und zu kommunizieren. Dadurch die Synergie, was ist die Synergie, erzeuge ich eine tiefere Verbindung oder schnellere Verbindung zu mehr Menschen. Auch wieder sehr theoretisch, aber es gibt ein Role Model dazu und zwar ist es Mary Barra. Mary Barra ist von General Motors. Sie hat es geschafft, einen alten Automobilkonzern in die Zukunft der Elektromobilität zu führen. Wie hat sie das geschafft? Sie hat selbst eine sehr starke Vision zur Zukunft der Mobilität und hat es geschafft, den alten Automobilkonzern dahin auch zu transformieren. Sie würde AI so benutzen, sie würde ihre Vision in die AI reingeben und sagen, das ist unsere Order History, das ist meine persönliche Vision, hilf mir eine 12-Monats-Roadmap für das nächste Jahr zu identifizieren und Empfehlungen abzuleiten und auch Kommunikationskonzepte. Das heißt, sie würde hier Kommunikationskonzepte und Empfehlungen ableiten. Das ist der Compassion Prompt, um mehr und besser und schneller zu kommunizieren. Und das Letzte ist, und das ist eigentlich die schönste Facette, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen im AI Augmented Leadership zu treffen. Was bedeutet das? Entscheidungen bedeutet, die AI kann mir helfen, datenbasierte Vorhersagen zu treffen, Szenarien zu kalkulieren. Was passiert die nächsten Jahre anhand unserer Zahlen? Und ich gleichzeitig als Mensch habe vielleicht eine Erfahrung gemacht in der Industrie, Branchenerfahrung, Branchenkenntnis, Projekterfahrung. Das heißt, ich kann meine individuelle Erfahrung mit datenbasierten Entscheidungen zusammenbringen und dadurch die Entscheidungsqualität erhöhen. Wer gilt hier als Vorbild? Es ist Jensen Huang, der CEO von Nvidia. Und der hat es geschafft, Nvidia zum bloßen Grafikkartenhersteller zu einem der Player im AI-Markt zu machen. Wenn wir heute über AI-Infrastruktur reden, dann kommen wir eigentlich nicht mehr an Nvidia vorbei. Er kombiniert seine datenbasierten Statistiken mit seiner Intuition. Was ist der Prompt, als Vorbild gilt? Und zwar ist es, ich möchte, dass du mein Challenger bist. Hier ist meine Strategie. Das sind meine Prioritäten. Bitte stresstest meine Prioritäten und identifiziere, was der größte Nutzen ist. Das heißt, er benutzt die AI eigentlich als großen Challenger. Das sind die drei Facetten und die drei Vorbilder zu dem AI-Augmented Leadership. Wenn ihr euch jetzt fragt, was hat Samina uns da für komische Prompts mitgebracht, hat die sich das ausgedacht? Es gibt tatsächlich ein Buch dazu, AI-Driven Leader. Da gibt es noch mehr Prompts, wie beispielsweise Mitarbeitergespräche vorbereiten mit Prompting-Techniken. Es ist ganz interessant zu lesen und darin findet ihr auch diese Vorbilder und Tipps, wie man Leadership anpasst in der KI. Ära. Genau. Das ist so jetzt so ein bisschen so Theorie. Jetzt wisst ihr, was es mit AI-Leadership auf sich hat. Wir wollen jetzt noch in zwei Aspekte reingehen. Einmal Leading with Algorithm und einmal Leading with Heart. Leading with Algorithm. Was habe ich euch hier mitgebracht? Ich habe euch einen ganz konkreten KI-Praxis-Fahrplan mitgebracht, weil ihr erinnert euch am Anfang, KI ist nicht nur einfach, ich habe ein Tool und jetzt schreibe ich die E-Mail dazu. Es gibt sehr viel mehr Use Cases im Thema KI. Ich habe euch mitgebracht, wie ich Kunden berate in KI. Das sind die drei Stufen, um aufzuzeigen, wo diese Use Cases überhaupt drinstecken. Ich fange mit Stufe 1 an. Stufe 1 ist wirklich Tools zu benutzen, KI-Tools zu benutzen. Was ist hier der Fokus? Der Fokus ist, meine individuelle Produktivität zu steigern. Ich steigere die persönlich, indem ich Sachen prompte, vielleicht Notion AI benutze fürs Projektmanagement, im Marketing und so weiter. Das heißt, jeder für sich individuell in meiner Firma fängt an, KI-Tools zu nutzen. Kritischer Erfolgsfaktor hier ist, zu beobachten, wer nutzt das und wer nutzt das gar nicht, weil aktuell entstehen große Wissensgaps und Wissenslücken in dem Team. Leadership-Aufgabe ist hier, diesen Wissensstand zu vereinheitlichen und alle abzuholen und zu sagen, so benutzen wir das und das sind übrigens Daten, die wollen wir nicht mit KI-Tools nutzen. Auch das ist der zweite Faktor. No-Go-Listen für Daten, die sensibel sind in Unternehmen, die nicht geteilt werden sollten. Auch hier fehlt es aktuell vielen Unternehmen an Datenschutzlisten. Genau, was sind die Use Cases? Die kennt ihr sicherlich. Ja? Wir reden viel über Customer Support, über Marketing Use Cases, Bildgenerierung. Es ist wirklich Tools, Prompting und die Produktivität steigern. Gamma AI habe ich euch hier aufgezeigt. Aber auch Tools wie Zip DoxyView. Das ist ein Tool, das aus PDF-Dateien die sensiblen Dateien rausnimmt und schwärzt, sodass man auch trotzdem noch diese Dateien nutzen kann. Genau, ich habe auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Deep Dive Tools, Leonardo AI ist beispielsweise eins, was ich den meisten Firmen empfehle, weil man nicht so wie ein Designer prompten muss, wie bei Midjourney. Ihr seht hier einen Screenshot von dem gleichen Prompt, einmal bei DALL-E und bei Leonardo AI und ihr seht die Qualitätsunterschiede. Das Modell ist sehr viel besser, plus ihr seht im Screenshot auch die Navigation. Ich muss nicht prompten, ich will 16:9, sondern ich kann in der Navigation einfach sagen, ich will ein minimalistisches Design, ich will 4 Varianten. Das heißt, ich muss kein Designer sein, um gute Ergebnisse zu erzeugen, weil ich habe die Navigation, die mir hilft. Also für jeden, der für den Bilderstellung relevant ist, empfehle ich Leonardo AI. Perplexity, wer kennt Perplexity? Ja, super. Okay, genau. Es ist Google und Large Language Modell kombiniert. Ich kriege eine Zusammenfassung plus Quellen. das ist eins meiner Lieblingstools und Gamma AI ist eins für Präsentationen zu erzeugen. Auch hier kann ich meine Produktivität steigern, indem ich die Slides mit einer AI erstelle. So viel zu Level 1. Genau, ich habe euch hier Assessment Questions mitgebracht. Also wie verstehe ich, ob ich jetzt Level 1 wirklich schon gut aufgesetzt bin in meiner Organisation? Das heißt, nutzen wir das irgendwie schon individuell? Haben wir verschiedene Wissensstände oder haben wir einen einheitlichen Standard? Haben wir offiziellen Zugang zu diesen AI-Tools? Haben wir Guidelines, um unsere Daten zu schützen? Das wären so diese Fragen. Und auch zu messen, ob wir da schon richtig gut aufgestellt sind als Organisation in Level 1. Level 1 ist Einstiegslevel. Level 2 ist das, worüber die ganze KI-Szene gerade spricht. Agents, Automatisierung, Custom GBTs. Ich habe euch diese drei Dinge heute mitgebracht und will die euch erklären. Was sind Custom GBTs? Wer nutzt Custom GBTs? Noch wenige, ja. Wer hat Agents schon in der Organisation? Ja. Ja? Okay, ich erkläre euch, was die Unterschiede sind. Nummer 1, Custom GBT. Custom GBT ist eine Pro-Funktion von ChatGBT. Was ist das? Es ist wie so ein kleiner Assistent. Manche sagen wie ein kleiner mein Praktikant, der auf eine Aufgabe spezialisiert ist und mir hilft bei einer bestimmten Aufgabe. Ich kann den trainieren für eine bestimmte Sache. Zum Beispiel, du bist jetzt mein Präsentationsersteller, du bist mein Workshop-Assistent. Das wären zwei unterschiedliche Sachen. Was passiert da? Ich customize dieses ChatGPT auf eine Aufgabe und muss diesen Kontext nicht immer wieder geben, weil er immer weiß, ich bin nur für diese eine Aufgabe da. Ich habe sehr viele Custom-GBTs. Ich zeige euch gleich die Liste von was ich habe. Was kostet das? $20 im Monat kostet eine Pro-Version von ChatGPT. Ich brauche mittlerweile 15 Minuten, um so einen zu erstellen. Ich habe getrackt, wie viel mir das Zeit erspart und es ist tatsächlich 8 bis 12 Stunden die Woche, was ordentlich ist, weil es sind 1 bis 1,5 Tage, wo ich mir Zeit spare, dadurch, dass ich so viele Custom-GBTs habe. Genau, ich habe euch, glaube ich, ein Video mitgebracht. Das lasse ich mal im Hintergrund so ein bisschen laufen. Da seht ihr, wie das erstellt wird. Das klingt immer so wie, ja, das ist irgendwie eine Art Feintuning. Aber im Endeffekt habt ihr ein ganz normales Interface. Ihr tretet in den Dialog mit ChatGPT und fangt dann an zu sagen, ich möchte, dass du mein Projektmanagement-Assistent bist. Hier ist mein Projektbriefing dazu. Merkt ihr das? Speichert ihr das? Und dann fängt er an, zurückzufragen, okay, worum geht es in dem Projekt? Was sind deine Ziele? Welche Aufgaben soll ich übernehmen? Das heißt, dieser Dialog ist diese 15 Minuten Kreationsarbeit, die dazu führen, dass ihr euch einen Assistenten erstellt. Und ihr seht hier so ein bisschen, wie ich das tue. Ich skippe jetzt mal so ein bisschen weiter. Es sind zwei Sachen, die Must-Have sind. Ihr müsst einen Namen vergeben und er will auch ein Logo haben, damit er sich selbst kreiert. Und hier führe ich so ein bisschen den Dialog. Dann stellt er mir Rückfragen. Das ist jetzt so ein Projekt, wo ich ein Event mit begleiten sollte, eine Fair AI-Kampagne. Und danach, auf Basis dieses, ich stopp mal jetzt hier kurz, auf Basis dieses Prompts und dieses Dialogs fängt er dann an, so eine Art Systemprompt zu erstellen. Und diesen Systemprompt hat er dann hinten in Instructions gespeichert und den prüft ihr dann einfach nur. Hat er das richtig verstanden? Es geht um ein Projekt. Es ist eine Kampagne. Ich soll die und die Aufgaben übernehmen. Das wird dann geprüft und dann kann man hier so eine Art Quick Prompts reingeben. Er nennt das Conversation Starter. Sachen, die ihr nicht mehr prompten müsst. Sowas wie was sind die nächsten Aufgaben, die ich erledigen soll? Gib mir eine Priorisierung der Projektliste. Und dann habt ihr eigentlich schon den Custom GBT erstellt. Was ich dann mache, ist optional. Man kann Dateien hochladen. Das ist dann wie so eine Art externe Datenbank, auf die ihr dann immer wieder zugreift. Und damit habt ihr einen Custom GBT erstellt. Genau. So viel zu Custom GBTs. Das ist nochmal eine Anleitung. Ihr seht hier meine GBTs, Created GBT und dann einfach in den Dialog treten und Dateien hochladen. Was habe ich jetzt für Custom-GBTs? Ich habe tatsächlich einen E-Mail-Assistenten, weil ich immer wieder häufige gleiche Anfragen bekomme, wie welche Services bietet ihr an? Wieso nicht das auch als einen Assistenten hinterlegen, weil das immer die gleichen Antworten sind. Ich habe einen Assistenten, der mir Workshops vorbereitet. Ich habe einen Assistenten, der LinkedIn-Posts kreiert. Ich habe einen Projektmanagement-Assistenten, Newsletter-Assistenten. Aber ich habe tatsächlich auch Custom-GBTs, die mir helfen, Strategie, Unternehmensstrategie weiterzuentwickeln, als auch einen der Business Cases für mich kalkuliert und berechnet. Also ihr seht, man guckt sich die Aufgaben an und dann erstellt man sich einen kleinen Assistenten. Das ist so eher Stufe 2, weil es geht weiter dahin, dass ich Dinge an die KI delegiere und Dinge prüfen sollte. Die Zeit, ich habe es schon erzählt, ich kann etwa 8 bis 12 Stunden in meinem Fall sparen. Es gibt noch weitere Dinge, die man einsetzen kann, um hier Prozesse zu automatisieren. Beispielsweise pure Automatisierung ohne KI ist auch ein sehr gutes Mittel, um in Stufe 2 Prozesse zu beschleunigen. Hier habe ich euch Zapier mitgebracht. Zapier ist ein ganz einfaches No-Code-Tool, wo ihr Schritte aneinanderfügen könnt und automatisieren könnt. Wenn ihr bei Shades & Contrast, meiner Firma, den Prompting Guide beispielsweise runterladet, dann ist dahinter eigentlich eine ganz simple 2-Schritt-Automatisierung hinterlegt. Es wird ein neuer Eintrag in der Tabelle hinterlegt. Diese Tabelle triggert dann irgendwie Gmail an und Gmail schickt dann eine E-Mail raus mit der Information. Das ist eine ganz simple Automatisierung. Ich habe selber 3 Automatisierungen und die Zeit, das zu erstellen, dauert nur so circa 45 Minuten. Und eine Automatisierung kostet circa 15 Euro im Monat. Das ist Automatisierung, aber die meisten reden ja von Agents und eigentlich ist das auch der spannende Fall, der spannende Case, den gerade alle sprechen, wie ihr hier seht. Agents sind eigentlich autonome Software-Systeme, die nicht nur irgendwie in ChatGPT funktionieren und nicht nur simple Automatisierung abbilden, sondern autonom agieren können. Ich kann also sagen, bitte buch mir eine Reise und er fängt dann an zu googeln, nach einer Flugbuchung, nach einer Hotelbuchung und so weiter und diese Buchung dann eigenständig durchzuführen. Dieses Thema wird so gehypt, dass es unendlich viele Agentensysteme aktuell auf dem Markt gibt. Eins, was besonders bekannt ist, ist N8N oder Night N, weiß ich gar nicht. Aber es ist, könnt ihr euch so vorstellen wie Zapier. Es verbindet eigentlich verschiedene Schritte. Ich habe immer noch Kontrolle darüber, aber ich kann auch Agentensysteme hier antriggern, die dann autonom über meine Datenbank gehen, die Daten dann zusammensuchen, Reports dazu erstellen und mir dann den Report jeden Montagmorgen schicken. Genau, das sind Agentensysteme. Ich selbst baue mir gerade so einen Analytics-Agenten, der meine Daten auswertet zu allen möglichen Daten, Klickdaten und Analytics- und Marketingdaten, weil gerade hier auch bei meinen Kunden sehr viele Daten nicht ausgewertet werden. Wir haben unzählig viele Daten, die meisten werten das nicht aus, keiner hat Zeit dafür. Und solche Agentensysteme können diese Daten zusammensuchen, auswerten und dann Ableitungen treffen. Also Analyse-Agentensysteme sind auf jeden Fall etwas sehr Sinnvolles. Genau. Dann Zone 3 geht einen Schritt weiter beim Implementierungsplan und zwar geht es dann nicht mehr um Automatisierung und Prozesseffizienz wie bei Agenten und Automatisierungs-Level 2-Thema, sondern es geht darum, KI als transformative Kraft in Produkte einzuweben, in eigene Geschäftsmodelle einzuweben. Das heißt, es wird sehr viel strategischer. Was sind hier die kritischen Success Factors? Ist, dass man eigene Daten hat, aber auch ein Framework, wo man weiß, ich darf mich hier rechtlich und ethisch drin bewegen, weil ich versuche, neue Daten aufzubauen und die auch in einen eigenes KI-System zu entwickeln. Was ist hier ein Beispiel? Das klingt alles sehr abstrakt. Ein Beispiel ist autonomes Fahren. Autonomes Fahren ist tatsächlich so aufgebaut, dass man eigene Bilddateien aufbauen muss, die in-house hat und dann in ein Foundation Model gibt, um dem Auto beizubringen, das ist ein Stoppschild und beim Stoppschild musst du stoppen und bei einem Mensch musst du stoppen und so weiter. Das heißt, hier ist es sehr wichtig, eine gute Datenqualität zu haben, um solche eigenen Modelle aufzubauen. Aktuell brechen da viele Unternehmen gerade drin vor in der AI-Innovation. Ein anderes Beispiel ist Spotify. Spotify arbeitet gerade daran, DJs durch AI zu generieren. Das heißt, ich habe meinen eigenen AI-DJ, der meine Musik kennt und auf meiner Party dann auflegt. Das ist nochmal ein Schritt weiter als persönliche Empfehlung, weil er dann natürlich auch autonome Entscheidungen trifft und das Businessmodell von Spotify auch nochmal stark anreichert in einem neuen Marktfeld, was erschlossen wird. Genau, und dann das Letzte, und ich hoffe, das funktioniert jetzt mit Ton für euch, aber ich glaube, das müsste eigentlich nicht funktionieren, ne? Die Technikfrau ist auch weggegangen gerade. Oder? Ihr hört nichts, ne? Ja. Okay, wir lassen es laufen. Ich fasse es einfach zusammen. Genau, der Mann hat keinen Arm mehr und fliegt in die USA, um mit einem Institut daran zu arbeiten, eine neue Prothese zu erstellen. Und diese Prothese wird so entwickelt, dass er jetzt so eine Manschette um seinen Stumpf bekommt. Und er wird dann aufgefordert, mit dem Stumpf eine Faust zu machen. Er hat keine Hand und keinen Arm mehr, aber trotzdem kann er den Stumpf bewegen. Und dieser Stumpf erzeugt ganz, ganz sensible kleine Impulse in diese Manschette hier rein. Und das wird dann jetzt aufgenommen und ein Machine Learning Algorithmus gepackt. Und dieser Machine Learning Algorithmus wird dann zum Training benutzt. Also er wird hier jetzt gerade aufgefordert, Stumpfe zu machen. Und man sieht es kaum. Ich glaube, die Kamera geht einmal da drauf. Aber der Algorithmus und die Sensoren spüren das, dass er da was tut. Das ist also ganz fein. Und das reicht aber schon, um diesen Algorithmus zu trainieren. Und dann eine Prothese zu erzeugen, die natürlich sehr viel feiner auf seine Impulse reagieren kann. Das heißt, ihr seht es hier, das wird schon dargestellt. Das ist also eine AI-Innovation, die sehr beeindruckend ist, weil einfach Daten erzeugt werden, die wir kaum wahrnehmen, die über so einen Sensor laufen und dann in den Algorithmus gepackt werden, um dann eine neue Prothese zu erzeugen. Genau. Genau, das ist eine sehr coole AI-Innovation. Was wollte ich euch damit sagen? Ich wollte euch damit sagen, wenn ihr an den Anfang denkt, bei AI geht es nicht nur um Tools und ChatGPT zu nutzen, sondern es hat verschiedene Facetten, wo AI wirken kann. Und es sind tatsächlich drei Facetten. 60% der Firmen sind schon in Zone 1. Das bedeutet, ich benutze ein AI-Tool und das ist auch super, um Vertrauen zu erzeugen, um irgendwie einen Zugang zu bekommen, Einstiegslevel zu bekommen. Die meisten Firmen sind aber tatsächlich jetzt schon in Zone 2. Das heißt, wie automatisiere ich interne Prozesse? Wie kann ich mehr Dinge an eine AI oder autonome Software-Systeme geben und delegieren? Was bedeutet auch hier Qualität und Qualitätssteigerung? Und wie kriegen wir auch Menschen in diesen Loop mit rein, um dann irgendwann wirklich zu sagen, KI ist ein strategischer Entscheidungsfaktor. Wir erschließen neue Marktfelder damit und wollen neue Innovationen schaffen. Das ist der AI-Implementierungsplan, um sich mehr bewusst zu machen, KI geht weiter als nur über KI-Tools. Und es gibt tatsächlich Zone 2 und 3, um sich bewusst zu machen, hier geht's weiter. So, das wäre Lead with Algorithm, also KI zu verstehen, einen Plan zu entwickeln, wo will ich wirken, 1, 2 und 3. Der Abschluss ist Lead with Heart. Und Lead with Heart ist was heißt überhaupt Lead with Heart und was macht uns als Menschen überhaupt aus? Ich erzähle dann immer diese eine Geschichte, und zwar am Anfang kam ChatGPT raus und man konnte ChatGPT fragen, ich habe $20 ChatGPT, was ist die effektivste Art und Weise, Menschen damit zu töten? Und ChatGPT hat geantwortet, hat Optionen gegeben. Option A töten, Option B töten. Das kann man heutzutage nicht mehr fragen. Es wurde eingebaut, dass das nicht unserem ethischen Kompass entspricht. Wir wollen nicht, dass Menschen sowas fragen und wir wollen auch nicht, dass eine AI darauf reagiert. Das ist sozusagen eine Sache, die uns als Menschen ausmacht, unser ethischer Kompass. Und auf dem Markt bezeichnet man das auch als Responsible AI. Und hinter Responsible AI verstecken sich eigentlich mehrere Themen. Ihr seht hier eine Auflistung von den 5 Hauptthemen, die hinter Responsible AI stecken. Das eine ist Fairness, das andere ist Datenschutz, das dritte ist transparent zu sein, das sechste ist vielleicht Sustainability. Also es gibt sehr viel, wenn jemand sagt Responsible AI, muss man eigentlich fragen, welche Facette oder welches Thema sprichst du an? Ich habe euch 3 mitgebracht, damit ihr so ein bisschen einen Überblick bekommt, was dahinter steckt. Das erste ist Transparenz. Und das bezieht sich auch auf unser Anfangsbeispiel. Ich verstehe meistens ja nicht, warum die AI zu diesem Ergebnis gekommen ist. Beispiel, es gab mal einen Algorithmus in einer Bank, die hat angefangen, Männern sehr viel mehr Geld zu geben als Frauen. Warum ist das so? Weil Frau wirklich weniger verdient hat oder weil Frauen früher weniger verdient haben und da eine Historie wiedergespiegelt wird? Wir müssen verstehen, warum dieser Algorithmus dazu kommt. Das ist sozusagen Transparenz, ein Faktor. Wo ist es wichtig, nachzuvollziehen, warum die AI so entscheidet? Da können wir irgendwie Explainable AI rein Ansätze fordern und gucken, wo ist es auch notwendig, Entscheidungen nachzuvollziehen. Das ist zum Thema Transparenz. Dann das zweite ist Fairness. Bei Fairness geht es auch darum, was erzeugt eigentlich die AI? Hat sie irgendwie einen Bias drin? Hat sie Vorurteile drin und verstärkt sie diese? Ein Beispiel, was ich euch hier mitgebracht habe, ist der Compass-Algorithmus. Der sollte eigentlich ein Strafmaß prognostizieren für Straftäter. Das seht ihr hier. Und diese Straftäter, einmal weiße und einmal schwarze Personen, die haben eigentlich die gleiche Straftat begangen. Aber der Algorithmus hat die schwarze Person immer stärker bestraft, obwohl es die gleiche Straftat Diebstahl war. Das heißt, der Algorithmus hatte hier einen großen Bias gegen Hautfarbe und als man in die Analyse eingestiegen ist, dann hat man auch gemerkt, der Algorithmus hat auch einen Bias gegenüber die Postleitzahl, das heißt, wo man wohnt, weil bestimmte Gebiete in der Stadt kriminalitätswahrscheinlicher waren. Hier gibt es schon Lösungen am Markt. Es gibt Bias Monitorings, es gibt Fair AI Audits, um das zu prüfen, ob da wirklich ein Vorurteil drin steckt oder ob alles in Ordnung ist. Das dritte habe ich euch aus Hamburg mitgebracht tatsächlich und da geht es um den Hansaplatz. Am Hansaplatz werden aktuell ist eine Videoüberwachung eingeführt, das Ziel ist eigentlich, Kriminalität früher zu erkennen, um dann zu sagen, okay, da passiert irgendwas, wir schicken die Polizei vorbei. Tatsächlich wehren sich die Menschen aber dagegen. Es gibt diverse Bürgerinitiativen, weil die Menschen einfach fragen, was passiert mit unseren Daten? Da werden Videodateien von uns abgespeichert und dann irgendwo bei der Polizei hinterlegt. Was passiert damit? Das ist also das Thema Privacy und Security, zu hinterfragen, was mit den Daten passiert und ob die nicht zu sensibel sind, um die überhaupt zu erfassen. Das sind so 3 Themen. Ich habe mich persönlich für das Thema Fairness entschieden, weil es mich sehr stark betrifft. Das hatte ich euch am Anfang erzählt. Ich bin stark betroffen als Frau, als Person of Color, also von Vorurteilen, von Algorithmen betroffen. Und ich ermutige euch auf jeden Fall, wenn ihr kritische Fragen habt zum Thema AI, das nicht als Showstopper zu sehen, sondern als das zu sehen, was es ist, als Gestaltung. Das heißt, fragt euch gerne, welche kritische Frage Frage habe ich, wenn ich AI benutze? Ist es das Thema, dass ich wissen will, wer trägt eigentlich die Verantwortung, wenn ein autonomes Fahrzeug trotzdem fährt? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Ist es das Thema Kredite? Wieso entscheidet der Bankalgorithmus, dass die Frau weniger bekommt? Ist es das Thema Data Protection, Privacy and Security? Hansaplatz, triggert euch das? Oder ist es ein ganz anderes Thema? Sustainability, Nachhaltigkeit. Es ist wichtig, dass wir so welche Fragen stellen und KI sozusagen mit einem ethischen Kompass entwickelt wird, denn das hier ist nur, da bin jetzt nur ich, aber wir brauchen mehr Menschen, die diese Fragen stellen, um KI auch so zu gestalten, dass es für uns alle sinnvoll ist. Von daher, wenn ihr Lust habt, dieses Thema weiter zu erarbeiten, ich fasse euch das mal kurz zusammen, was heute meine Botschaften war. Mir ist es wichtig zu sagen, wir brauchen AI, Augmentation und eine Balance. Ja? Also wir sind nicht AI-only oder human-only, sondern die Zukunft wird darin bestehen, jetzt erstmal die nächsten Jahre AI als Verlängerung von uns zu sehen. Und wo überprüfe ich als Menschen und vertraue nicht blind? Dann die drei Aktivierungszonen. Haltet euch vor Augen, dass AI nicht nur Tools und Tech ist, sondern auch Prozessautomatisierung, was bedeutet auch Delegation an AI, aber auch Innovation. Und das Letzte, der ethische Kompass. Behaltet euren ethischen Kompass und hinterfragt auch die AI und die Entscheidungen, die dabei rauskommen. Und wenn ihr Lust habt, dieses Thema weiter zu bearbeiten, genau diese drei Sachen, Leadership, ethischer Kompass, Aktivierungszonen und daraus eine eigene kleine Roadmap und sich diese Fragen zu stellen, findet ihr in diesem Canvas. Das ist ein ganz einfacher Strategy- und Leadership-Canvas, der Fragen an euch stellt, um dann irgendwie selbst so eine Haltung dazu entwickeln. Was ist meine Haltung zu KI und wie will ich das KI-Thema bei mir vorantreiben? Wie werde ich eigentlich KI-Leader auf eine sehr geerdete Art und Weise. Genau, ich freue mich, wenn wir mehr Responsible AI Leader aus euch machen können und bedanke mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Gibt's Fragen?
Genau, vielen Dank für den Vortrag, mega interessant. Was ist denn aus deiner Arbeit mit Teams oder Führungskräften nach so, was ist vielleicht die größte Herausforderung, Leute tatsächlich in Zone 2 und 3 zu pushen? Also liegt dann vielleicht manchmal auch an irgendwie Ressourcen oder sowas? Oder Leute denken, es liegt an Ressourcen, dass sie sich nicht ausreichend auseinandersetzen können? Und was sind so gute Methoden, um in die nächsten Schritte reinzukommen?
Ja, es gibt eine große Diskrepanz. Ich zeige jetzt mal nochmal eine Folie, die habe ich eigentlich ausgeblendet, um zu zeigen, was bei Zone 1 und 2 am besten ist. Und zwar ist das diese hier. Genau, also wenn man in Zone 1 ist, ihr seht es hier dargestellt, dann sollte man auf jeden Fall erstmal offiziellen Zugang zu Tools, nicht so verstecktes ChatGPT und verbotenes ChatGPT, und dann auch anfangen, Trainings zu geben, Datenschutzlisten, Guidelines für diese Datenschutzlisten und dann auch identifizieren, wer sind die AI-Enthusiasten. Die AI-Enthusiasten sind circa 15%. Dann gibt es nochmal 15% AI-Skeptiker. Die finden alles doof zu AI. Und diese zwei sind eigentlich nur 30%, aber bestimmen die Diskussion vollkommen. Der Rest ist abwartend. Der wartet ab, was passiert. Der lässt sich treiben. Und es ist wichtig, wenn man AI als Thema pushen will, diese KI-Enthusiasten zu identifizieren und denen also so eine Rolle, du bist jetzt KI-Advokat, du hilfst allen, du stellst uns irgendwie Prompting-Tricks vor, die zu identifizieren, um die Skeptiker dann auch zu überzeugen. Die Skeptiker bei Zone 1 sind gar nicht so wichtig zu überzeugen. Aber wenn man zu Zone 2 und 3 kommen will, muss man die überzeugen. Weil Zone 2 und 3 bedeutet, ich passe auch Teamprozesse an und Organisationsprozesse. Das heißt, das ganze Team muss es tragen. Wenn ich jetzt sage, Marketing, wir machen jetzt alles mit ChatGPT und DALL-E und Content wird über AI kreiert, dann betrifft es das ganze Marketing-Team. Und wenn es einen KI-Skeptiker gibt, der immer wieder dagegen schießt und nicht überzeugt ist, dann funktioniert Zone 2 nicht. Das ist so eines der Hauptthemen. Das heißt, bei Zone 2 ist es wichtig, auch vielleicht zu framen und zu sagen, wir haben jetzt eine Experimentierphase, weil auch die Skeptiker, die können zwar Shows stoppen, aber die sind auch gut, um Qualität zu identifizieren und rauszufinden, wo haben wir unsere Grenzen gerade mit KI, wo passt das nicht für die Organisation. Das heißt, in Zone 2 frame ich das als Experimentierphase, identifiziere die Enthusiasten und nutze aber auch die Skeptiker, um die Grenzen von KI transparent zu machen und dann auf so eine realistische Art und Weise Umgang mit KI zu finden. Genau. Dann danke nochmal.